Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Man hat ja Joseph Beuys mal die Frage gestellt, kann man durch Kunst die Welt verändern?
Ja.
Da hat er geantwortet, nur durch Kunst.
Der alte Düsseldorfer.
Und deswegen machst du jetzt mal ein Programm über Musik, ja, ne, und guckst mal, welchen Soundtrack könnte denn die Klimabewegung gebrauchen.
Ja.
Und da bin ich gerade dran, das zu schreiben, und das macht mir wieder eine Riesenfreude.
Ach, das ist ja super. Das ist ja auch ein super Thema. Also da bin da rennst du bei mir ja alle Türen ein, wenn es um Musik geht.
Und aber man braucht Resonanz.
Ja, ja.
Musik ist Resonanz, erzeugt Resonanz, erzeugt Emotionen, und ohne Musik gibt es diese Resonanz aus der Gesellschaft nicht. Das, das läuft dann trocken, ne? Da ist kein Schmiermittel drin, und das braucht man. Und ich finde das extrem wichtig, dass man das erkennt, und ich glaube auch, dass man so ein paar Wege zeigen kann, wie auch die Klimabewegung noch gute Musik bekommen könnte.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und mein heutiger Gast ist eine Legende, muss man ehrlicherweise sagen. Er ist im Rheinland sowieso sozusagen der König von allen, aber ich beobachte ihn schon seit vielen Jahren. Meine Eltern haben ihn mir damals zum ersten Mal gezeigt, und ich bin seitdem ein sehr großer Fan. Ich finde, er ist ein fantastischer Kabarettist, ein fantastischer Autor. Ich liebe seine Bücher, und die haben mich tatsächlich auch zum einen oder anderen, zu einer oder anderen Art zu schreiben inspiriert, und deswegen bin ich sehr glücklich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Jürgen Becker.
Ja, hallo Nils Buckelberg, ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, das finde ich gut, wenn man immer ganze Namen ausspricht.
Ja.
Wenn man sich begrüßt. Also ich liebe dein Kabarett, ich liebe das, wie du das machst, wie du erzählst, wie du die Leute so mitnimmst und immer so ein bisschen, wie man so schön sagt, den Schalk im Nacken hast. Aber ich finde das ganz erstaunlich bei deinen Büchern. Ich habe ein paar deiner Bücher gelesen, nicht alle, gebe ich zu, aber Dali Dali zum Beispiel habe ich sehr gerne gelesen. Und wie du das schaffst, diesen Stil, in dem du ja auch sprichst und deine Programme machst, ins Schriftliche so zu übersetzen, dass man wirklich immer denkt, man würde dich hören, während man das liest. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
Ja?
Ja, total.
Ja, das freut mich ja, wenn das klappt.
Ja, das ist, ich hab vor einem Jahr, also ich glaube im November ist das rausgekommen, ich auch so ein Buch über Köln geschrieben. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, schreib so, wie es Jürgen Becker schreiben würde. Da war die ganze Zeit mein Versuch, diesen Ton zu finden, den du da in den Büchern immer anschlägst. Deswegen habe ich diese Inspiration genannt, weil ich das sehr besonders fand, wie du das machst. Ist das bewusst so, oder sagst du einfach, ich kann sowieso nicht anders schreiben?
Naja, das ist ja der Versuch, einfach das Kabarettprogramm in einem Buch festzuhalten. Und deswegen klingt das natürlich so ähnlich. Ich versuche aber trotzdem, die Bücher so ein bisschen anders zu machen als das Programm, damit die Leute das auch noch mit Gewinn lesen können, wenn sie das Programm gesehen haben.
Ja.
Genau.
Ist das so eine Art Zweitverwertung dann oder was? Oder ist das
natürlich
eher so,
klar,
das Programm zum Programm?
Naja, die Leute wollen natürlich gerne fragen, mich dahinterher.
Ja.
Gibt es das denn auch irgendwo aufgeschrieben? Kann man das nochmal nachlesen? Ja. Weil ja im Programm immer alles so schnell geht, ist ja klar. Die Leute können sich das dann nicht merken. Und dann denken sie, naja, wenn ich dann nochmal durchblättere, da finde ich ja die eine oder andere Börse noch. Und das ist ja auch sinnvoll.
Ja, total, finde ich auch.
Mhm.
Du bist ja in Köln geboren, also richtig gebürtiger Urkölner sozusagen.
Naja, das finde ich ja immer falsch. Also ich kann ja nichts dafür, dass ich in Köln geboren worden bin. Und das ist auch keine Leistung. Ne?
Überhaupt nicht.
Da habe ich ja nichts dazu beigetragen. Und ich finde, dass die Zugezogenen, die Immis, wie man in Köln sagt, also die Immigranten, dass das die wahren Kölner sind.
Aber warum?
Ja, weil die haben sich ja bewusst für die Stadt entschieden.
Ah, verstehe.
Ja, ich bin ja nur hier hängen geblieben. Und ich finde das eine Leistung, dass man sagt, Mensch, da will ich gerne wohnen, da ziehe ich jetzt hin. Ich kenne so eine Frau, die ist in Stuttgart aufgewachsen und die hat im Fernsehen die Feuerzangenbowle gesehen mit dem Walter Henkels, dem Schauspieler, der den Professor Bömmels gespielt hat. Das war ja ein Rheinländer, wie er da im Buche stand. Ja. Es ist all wie ein Dampfmaschine geht, und wenn nicht, steht alles im Buch. Steht überhaupt alles im Buch, was ich erzähle. Ich bin völlig überflüssig. Und dieser wunderbare rheinische Lehrer hat sie völlig fasziniert. Heinz Rühmann interessierte die gar nicht. Sie wollte nur diesen Professor Bömmel sehen. Und hat gesagt, Mama, wo gibt es solche Menschen?
Wirklich?
Hat sie gesagt, in Köln. Da würde ich leben. Und sie ist auch hier hingezogen.
Ach,
wegen
ja
Professor Bömmels.
Das ist ja hier.
Ja.
Gab es mal einen Moment, wo du gedacht hast, aus Köln wegzuziehen?
Ja, natürlich. Wenn man die Welt bereist, und dann, ich war ja fasziniert von Rom zum Beispiel.
Ja. So ach, da könnte ich auch sofort hinziehen.
Ne, wunderbar. Denke ich, hier zu wohnen, das muss ja toll sein. Aber wir kennen ja das wahre Rom gar nicht. Na. Weil die meisten Römer wohnen ja nicht da, wo wir immer sind. Am Campo di Fiori oder im Trevi-Brunnen, sondern die wohnen ja doch ziemlich weit draußen. Und da ist Rom dann auch nicht mehr so schön. Ja.
In der Peripherie.
Ja, ja.
Im Westerling von Rom sozusagen. Es gibt ja viele Kölsche, die in Köln geboren sind und hier aufgewachsen sind, die nicht so richtig wegkommen von der Stadt. Es gibt ja auch so eine kölsche Sentimentalität und so, dass sie irgendwie so, ach, ich brauche das schon so ein bisschen, so wie die Blackfills auch gesungen haben. Mir fehlt nur vom Balkon die Aussicht auf den Dom und so. Ja. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, dass du hier nicht weggekommen bist? Hast du das so in dir?
Ja, also ich habe schon gemerkt, das Entscheidende ist ja immer, wenn man sich zu Hause fühlen will, ob man 10 gute Freunde hat, ne?
Ja.
Oder auch mehr.
Ja, ja.
Aber 10 sind ganz gut, wenn man mehr hat, ist es umso besser.
Ja.
Aber das Wichtigste im Leben sind immer Beziehungen.
Ja.
Dass man einfach Freundschaften hat. Das sagen auch alle 90-Jährigen, die man so fragt, was am Ende des Lebens wirklich zählt. Das sagen alle Beziehungen, Freundschaften. Das ist das, worauf es ankommt. Und wenn man die einmal geschlossen hat, ist es ja Quatsch, das aufzugeben. Ich würde auch aus Wesseligen dann nicht wegziehen. Wenn ich da 10 gute Freunde habe, ist es doch angenehm, dort zu leben. Warum soll man dann nochmal wechseln? Und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe hier und ich bereise die anderen Städte, die ich so toll finde und fahre dann wieder nach Hause.
Aber
der Lebensstil, den ja viele so beschreiben, das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen, weil man sagt ja, ein Fisch kann nicht beschreiben, wie das Wasser ist, weil er ja nichts anderes kennt.
Ja.
Ne, aber ich kriege es immer mit, wenn andere Leute mir das dann sagen, zum Beispiel ein Freund von mir, der ist gebürtig aus Mönchengladbach, der ist ja Dietmar Jacobs, wie ich finde, der beste Kabarettautor Deutschlands und der musste beruflich nach Berlin fahren und hatte 2 Kinder mit, weil seine Frau auch arbeiten war, hat er die mitgenommen zu dem Geschäftstermin und kam im Zug am Bahnhof an und dann wollte der mit dem Taxi ins Hotel fahren. Mit den beiden. So, und dann das eine Kind war 2, das andere war 4 oder 5. Und dann hat ihn kein Taxifahrer mitgenommen. Also, nee, das geht nicht. Die Kleine kann ich nicht mitnehmen. 2 Kinder. Ey, wir brauchen beide eine Schale. Wa? Das geht nicht. Das ist gesetzt. Das geht nicht. Alle Taxifahrer haben abgelehnt.
Ja,
10 gefragt. Ne?
Ja.
Nee, das geht nicht. Das ist gesetzt. Das dauert nicht mehr. Dann ist er mit den Kindern zu Fuß im Hotel gegangen, die ganze Strecke. Was ihm hier im kleinen Finger Hand geben, Rollkoffer. Das ist ja viel gefährlicher, wenn sie ein Kind losreißen und auf die Straße rennen. Ne?
Ja.
Aber er musste dann zu Fuß ins Hotel gehen. Und nächsten Tag fuhr er dann zurück und setzte sich in Köln dann ins Taxi und der Taxifahrer dreht sich um, guckt nach hinten und sagt, normal, für normal, darf ich euch ja nicht mitnehmen.
Ja.
Aber das hilft ja nichts, die Benz müssen ja nur Hus und fährt. Und da sagte, da wusste er, wo er doch lieber zu Hause ist.
Ja, das stimmt, das ist halt für ein gutes Beispiel für den Kulturunterschied zwischen diesen Städten. Ich finde es auch in Berlin immer dieses, das wird einem ja oft als Charme verkauft, dieses Ruppige, aber es ist oft einfach auch total uncharmant, ehrlicherweise so irgendwie. Weiß ich auch nicht so richtig, wie man versucht, das zu kultivieren. Muss man irgendwie mit leben. Als du zur Schule gegangen bist, du bist ja dann sitzen geblieben. Und dann, ich glaube, bist du sogar 2-mal sitzen geblieben, oder?
Ja, aber im selben Jahr. Also ich habe dann, das wiederholte ja auch.
Also, habe ich auch geschafft.
Ja,
habe ich in der 9.
Das ist auch ganz abgebrochen, ne?
Meine Eltern haben mich dann an eine Privatschule geschickt, in Godesberg. Und die haben mich trotzdem in die 10 genommen.
Ah ja.
Das war dann der Trick sozusagen.
Ja.
Aber ich habe das 2-mal völlig, völlig verbockt.
Mhm.
War das denn bei dir, weil du es langweilig fandst, weil du keine Lust hattest oder weil du...
Ja, ich fand Schule furchtbar langweilig. Ja. Also mich hat das einfach nicht gepackt, was sie da erzählen. Ich habe lange Zeit nicht kapiert, dass das für mich gemacht wird.
Ja.
Ne, das ist ja eine Errungenschaft, Schulbildung. Also das muss man ja anerkennen einfach. Und das habe ich einfach damals, hat mal den Schalter nicht umgelegt bei mir. Also ich habe es auch selber nicht gerafft.
Ja.
Das ist eine Zwangsveranstaltung, da musst du hin, das Leben beginnt nach der 6. Stunde, da kannst du machen, was du willst, da bist du frei, da ist es schön, da bist du in der Straßenschule, da lernt man auch viel. So habe ich gedacht, ne? Dass die eigene Schule war für mich nicht attraktiv. Naja, und dann habe ich das halt nicht richtig wahrgenommen einfach. Ne? Ich finde es heute schade eigentlich, weil die Schule was Tolles ist.
Aber das kann man ja erst, das checkt man erst, wenn man älter ist.
Eben, genau. Und ich habe dann viele Programme so gemacht, wie ich mir den Unterricht damals gewünscht habe. Und dann habe ich immer so Programme gemacht, wo man auch was lernt.
Ja, also quasi als späte Rache.
Genau, nee, nicht Rache, sondern Wiedergutmachung eigentlich. Ja. So hätte ich Schule eigentlich gern gehabt, dass man eben auch lachen muss zwischendurch. Ja. Weil wenn man lacht, lernt man leichter. Weil man natürlich überprüfen muss, ob das auch stimmt. Ne? Weil es ist ja so, dass ein Witz immer was Falsches hat.
Ja.
Ne? Also das ist immer eine Fehlinformation ans Gehirn.
Mhm.
Sonst lacht man ja nicht. Ne? Mhm. Ich sage immer, das Beispiel ist so ein Vampir alleine am Tandem. Alleine. Jetzt kommt die Polizei, fragt ihn, haben Sie was getrunken? Sagt er, ja, zwei Radler. So ist es. Kann das Gehirn die beiden Bedeutungsebenen des Wortes Radlers nicht richtig einordnen. Ne, man, das Zwerchfell überlegt kurz, oder das Kleinhirn denkt, ja, was machen wir jetzt? Muss ich angreifen? Ne, muss ich fliehen? Ne, das ist wie, wenn ein komisches Tier im Gebüsch ist oder so. Und dann merkt es, nee, ist keine Gefahr, kannst du entspannen und dann das Zwerchfell, kannst du dann die Entspannung loslassen und dann entsteht das Lachen. Also eigentlich ein sehr, sehr schöner Trick. Und deswegen, wenn man beim Lernen oder in der Pädagogik Humor anwendet, ist das Gehirn viel mehr gefordert, weil ja dauernd was Falsches erzählt wird.
Aber hast du dann nicht jemals die Versuchung, Lehrer zu werden?
Nein, man sagt ja, der Täter kehrt an den Tatort zurück. War bei mir nicht so. Ich war froh, dass ich mit Schule nichts mehr zu tun hatte und konnte dann einfach frei loslegen.
Du hast ja dann, gibt ja so ein paar Stationen, die man auch überlesen kann, du warst technischer Zeichner bei 4711. Da frage ich mich bis heute, ob es eine Tosca-Werbung von Jürgen Becker irgendwo in der Gegend hängt, von der wir nichts ahnen.
Grafischer Zeichner.
Ja, grafischer Zeichner, genau.
Mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Das ist von mir.
Aber war das in der Glockengasse? Nee, das war dann irgendwo anders.
Nee, in Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld.
Da in der Farina?
Ja. Ah, ja. Nee, oben in dem Hochhaus, da war so 8. Stock.
Ach so, da an der Fenlor.
Ja, genau.
Ja, verstehe. Ja. Das ist ja jetzt auch immer noch das 4711-Haus oder so. Genau. Da, glaube ich, noch. Ja, ja.
Mhm.
Ach, und hat es da auf den Gängen überall noch Oma gerochen?
Ja, also man sagt ja, mit Tosca kam nicht die Zärtlichkeit, das ist ja eher ein Verhütungsmittel. Ja, da war Rochus ungefähr so wie Chanel Nummer 5. Also viele können es gar nicht auseinanderhalten. Ja. Also roch gar nicht so schlecht, aber im Grunde war das schon dieses Oma-Image mit drin. Aber die haben ja dann auch versucht, jüngere Zielgruppen zu erreichen.
Versuchen sie bis heute, muss man ehrlicherweise sagen. Ich finde das immer so drollig, wenn man in die Glockengasse geht, da in das 4711-Haus und dann regelt alle 5 Minuten so Omas reinkommen, die ihr Handtuch in einem Brunnen tränken. Da gibt es ja diesen 4711-Brunnen. Das finde ich immer herrlich, herrlich zu beobachten. Also grafische Zeichner bei 4711 ist ja ein Job, wo man sagt, da kann man es aushalten, da kann man irgendwie ein Leben mit bestreiten. Mhm. Was war denn der Punkt, warum du gesagt hast, nee, das reicht mir nicht, das will ich jetzt nicht hier bis an mein Lebensende machen?
Also ich wollte eigentlich Designer werden. Mein Vater arbeitete bei Mercedes und hat da immer Prospekte mitgebracht, über die neuesten Modelle, und dann gab es so Crash-Tests, damals war das ja neu, wie so Autos gegen die Wand fuhren, das fand ich ganz toll, wenn man so eine Knautschzone zusammenschiebt und dann der Dummy gegen den Airbag ballert und so. Und das haben wir dann auch nachgebaut, da haben wir die Matchbox-Autos vorne abgesägt, mit Knetgummi die Haube wieder gebaut und dann mit so einem Elektromotor mit Karacho gegen die Wand gedonnert und wir wollten gucken, wie sich das verformt. Ja. Und Designer wollte ich werden, und dann hat mein Vater überlegt, ja, wie macht man das am besten? Ein zweiter Bildungsweg kannst du machen, und dann machst du eine Ausbildung als grafischer Zeichner und dann kannst du das schon mal, das gehört dazu, und dann kannst du dann studieren an der Fachhochschule für Design oder so. Ne? Ja. Das war der Plan. Und dann habe ich aber während der Ausbildung zum grafischen Zeichner in so einer Jugendzentrumsinitiative mitgemacht und die mit initiiert auch, dass wir in dem Vorort, wo ich aufgewachsen bin, Köln-Widdersdorf, das war halt eine Reihenhaussiedlung, und da wurde halt nur geschlafen und morgens fuhr man zur Arbeit, da war nichts, keine Infrastruktur.
Ja.
Und ja, wir wollen auch ein Jugendzentrum haben. Und dann haben wir da richtig Rabatz gemacht und auch wirklich versucht, das umzusetzen. Das hat auch geklappt. Wir hatten hinterher tatsächlich ein Jugendzentrum in der alten Schule.
Ja.
Und da war ich eigentlich kein Jugendlicher mehr. Das hat dann auch so lange natürlich gedauert. Aber so habe ich Demokratie gelernt und auch Sozialarbeit, weil dann eben wir auch sozialarbeiterisch betreut wurden von der evangelischen Kirche zum Teil, die uns Obhut gegeben hat da in ihrem Pavillon.
Ja,
ja, und so habe ich gedacht, das ist auch gut. Sozialarbeit, also Jugendarbeit, das würdest du auch gerne machen. Das ist eigentlich besser. Ist doch scheißegal, wie die Autos aussehen. Ich versuche so mein R4 und so. So die schicke Autowelt war dann irgendwann zu kapitalistisch und ich habe gedacht, komm, machst du lieber was Gutes für die Menschen, die es nicht so einfach haben.
Aber dann war das ja quasi eine Zeit, in der auch so dein politisches Bewusstsein erwacht ist.
Auf jeden Fall, ja. Also als ich bei 4711 am Reißbrett saß und immer gezeichnet habe, dann habe ich immer auf die Wohnung von Günter Wallraff geguckt.
Ach, wirklich?
Ja, der wohnte unten in der Straße, auf die ich guckte. Da hatte der sein Haus und ich wusste, da wohnt Günter Wallraff. Und ich habe natürlich die Bücher von ihm gelesen.
Ja.
Der Mann, der bei Bild Hans Esser war, oder ganz unten. Und diese Industriereportagen und so weiter, die haben mich sehr politisiert und ich finde den heute noch faszinierend. Ich kenne ihn auch persönlich und das ist immer toll, sich mit ihm zu unterhalten. Also der ist ja auch über 80 jetzt und immer noch total investigativ und macht ein Ding nach dem anderen immer noch. Der ist total engagiert, um auch Kollegen rauszuholen aus den Gefängnissen und so weiter in der Welt. Und das finde ich toll, dieses Engagement. Und das hat mich auch dazu bewegt, dann irgendwie ja einen Beruf zu machen, der politisch sinnvoll ist.
Ja, verstehe. Hast du mal überlegt, in eine Partei einzutreten oder Parteiarbeit zu machen oder dich wirklich in einer Partei so hochzuarbeiten?
Ich war damals auf verschiedenen Versammlungen. Zum Beispiel gab es in einem Bürgerzentrum eine Versammlung der Grünen und die Grünen hatten einen Mitglied, der auch im Stadtrat als sachkundiger Bürger sehr aktiv war und auch wirklich Ahnung hatte und der war Immobilienmakler und der hatte auch selber Immobilien. Der war reich und der war aber trotzdem bei den Grünen, weil er für die Wohnungsbaupolitik natürlich viel Sachverstand hatte. Ja. Und der hat damals schon gefordert, dass man Sozialwohnungen nicht am Block baut, sondern einzelne Wohnungen kauft. Die Stadt soll einfach einzelne Eigentumswohnungen kaufen in verschiedenen Wohnhäusern. Hätten die diesen Rat befolgt, wäre die Stadt heute steinreich, ne? Weil die Wertsteigerung enorm ist in den Jahren und man hätte einfach die Sozialwohnungen verteilt in Gegenden, wo die Leute auch mehr Geld haben. Das mischt sich dann besser. Das ist eigentlich ein sehr guter Vorschlag von ihm gewesen. Das war Rolf Sterk. Und der hatte natürlich dann auch Mieter in seinen Wohnungen, die er immer zu mäkeln hatten. Aber da tropfte der Wasserhahn oder war das viel? Und dann haben die dann Rabatte, der ist bei den Grünen, aber hier als Mieter, als Vermieter ist der scheiße und so. Und dann hat die Partei darüber abgestimmt, ob der in der Partei bleiben
wirklich?
Darf. Ja, und da habe ich gesagt, das geht nicht. Also wenn ihr solche Leute laufen lasst, dann könnt ihr keine gute Partei wählen. Ich bin dafür, dass der in der Partei bleibt und bin deswegen extra eingetreten, damit ich mitstimmen konnte. Wäre die Basisdemokratie, geht ja nur für Mitglieder. Und deswegen habe ich das gemacht und es hat auch geklappt, er ist in der Partei geblieben.
Wegen deiner Stimme. Wahrscheinlich wegen deiner Stimme.
Ja, bis zu seinem Tode hat er wirklich toll gekämpft und mitgemacht und hat weiter sich sehr engagiert für die Stadt. Ja. Und nur weil einer reich ist und Wohnungen hat, muss er kein schlechter Mensch sein. Er kann ja politisch vernünftige Ansichten haben.
Es liegt nah, aber es ist, muss nicht immer sein. Ja, das stimmt. Und dann hast du wirklich aber auch so bei den Grünen irgendwie, aber hast du nicht, es ist ja, so Parteiarbeit ist ja auch viel rumsitzen und diese Ediensitzungen, dieses Protokollgedöns.
Das habe ich auch gar nicht mitgemacht, auch nicht mitmachen können, weil ich ja dann später einen Beruf hatte, wo man immer abends auf der Bühne steht und deswegen konnte ich diese Termine gar nicht wahrnehmen und dann habe ich auch die paar Abende, wo ich frei hatte, dann auch nicht dafür verwendet, weil dann kommt man auch nicht rein. Ne? Also das ist schon, die Parteiarbeit ist sehr darauf ausgelegt, dass man tagsüber arbeitet und abends manchmal Zeit hat. Und das war bei mir einfach nicht, deswegen konnte ich das nicht machen.
Ja, also du hast ja Sozialarbeit studiert, ne?
Ja.
Hast du dann danach, als du fertig warst, gedacht, so jetzt werde ich hier, jetzt helfe ich den Kindern in Widdersdorf und mache hier ein gutes Leben für die Jugendlichen? Also weil irgendwann muss ja der Punkt gewesen sein, wo du gemerkt hast, ja, das ist es aber auch nicht. Also das war dann quasi schon der zweite Fehlschlag, in Anführungsstrichen, wo du gemerkt hast, nee, ich will eigentlich doch was ganz anderes.
Ja, wir Sozialarbeiter, Studenten waren damals natürlich sehr kreativ, ne, in Köln an der Fachhochschule und haben dann Kulturpädagogik entdeckt. Also es war damals neu, dass man über Kulturarbeit quasi Jugendlichen in Brennpunktvierteln Selbstvertrauen schenkt und haben denen dann Sachen beigebracht, haben denen Feuerspucken beigebracht, Jonglieren, Zaubern, Akrobatik.
Dann kam Klaus der Geiger vorbei.
Ja, wir nannten das Kölner Spielezirkus, die gibt es heute noch. Das war eine Unternehmensgründung, dass wir quasi für Jugendliche in Brennpunktviertel oder in Schulen quasi ein Programm machen, wo man den Kindern Kulturtechniken beibringt und das auch in einem Programm präsentiert. Und das haben wir dann so vom Konzept her aufgebaut, dass die erste Hälfte wir ein Programm gemacht haben, dreiviertel Stunde, und das den Kindern gefiel. Also ein tolles Zirkusprogramm mit Sketchen, mit allem, was dazugehört. Dann gab es eine Pause mit einem Spielefest und während dieses Spielfests konnte sich eine melden, die mitmachen wollen. Mhm. Und den haben wir in der Pause, in den 20 Minuten, Feuerspucken beigebracht oder einfache Jongliertechniken, Akrobatik, also was man schnell lernen konnte, beigebracht. Und haben sie dann in der zweiten Hälfte, die nach dem Spielefest stattfand, die Kinder eingebaut. Na. Das heißt, die standen dann quasi mit auf der Bühne und die anderen sahen, wie schnell man das doch lernen kann und wie toll das doch ist. Ne? Und haben die dann applaudiert. Und der Applaus hat die natürlich überwältigt. Ne? Das haben die noch nie erlebt, dass die von hunderten Erwachsenen und Kindern Applaus kriegten. Ja. Das war für die ganz toll. Ja. Und das war das Konzept des Kölner Spielzirkus. Und wie gesagt, den gibt es heute noch. Und das war natürlich so, dass ich jetzt in der Schule auch im Sport nicht besonders gut war. Auch das lag mir nicht. Und dann habe ich dann gedacht, Akrobatik, hast keine Lust zu jonglieren, hast auch keine Lust, der Schaltbälle fallen immer runter und so. Ein bisschen zaubern ist okay, aber ich könnte ja die Nummern ansagen. Ja, ja, mach du das. Und dann war ich halt der Moderator, also quasi der Zirkusdirektor und hatte diese Moderationsrolle drin. Und dadurch habe ich dann gemerkt, dass die Erwachsenen über meine Moderation lachten. Ja. Die Kinder nicht, aber die Erwachsenen schon. Also, dass ich deren Humor doch irgendwie treffe. Naja, und dann gab es dann den Punkt, wir hatten ja kein Zirkuszelt, wir haben das immer Open Air gemacht oder in Turnhallen. Ja. Ja, und auch in Frankfurt, also nicht nur in Köln, wir sind richtig weit gefahren, die Jugendämter haben uns immer engagiert. Und dann, was machen wir denn dann im Winter? Hieß es dann plötzlich, wir wollten ja zusammen leben, zusammen arbeiten, das war ja ein richtiges kollektives Projekt. Du warst
in so einem Bauwagen.
Ja, genau, ich habe ja auch im Bauwagen gelebt und dann haben wir gesagt, komm, meinen Bauwagen, haben wir den umgebaut zum Zirkuswagen, der fuhr dann auch immer mit, wir hatten einen Trecker und wir hatten einen LKW, wo die ganzen Sachen drin waren und so weiter. Naja, und dann, was machen wir denn im Winter? Und dann habe ich halt vorgeschlagen, lass uns doch eine Karnevalssitzung machen. Das ist ja in Köln sehr beliebt, aber das ist ja furchtbar schlecht, das kann man ja besser machen. Und das war dann erst nicht so ganz en vogue. Ja, Karneval ist doch scheiße und so. Wir hatten ja alle lange Haare, fettige lange Haare und olivgrüne Parker. Das passt ja auch nicht mit den roten Funken da irgendwie. Das war ja überhaupt kein Zusammenhang. Ne? Ja. Aber dann haben einige doch gedacht, nee, das könnte doch eine gute Idee sein. Und das war auch eine gute Idee, weil das gab es einfach nicht. Ne? Dann hatten wir Stunksitzungen und das war ausverkauft, obwohl keiner wusste, was das ist.
Ja.
Und was das wird. Wir wussten es ja selber nicht. Ja. Und dann haben wir einfach alle Elemente der Sitzung übernommen, die es gibt, also Elverat, Präsident und Band und alles, Einmarsch, Ausmarsch, das haben wir alles übernommen, nur die Inhalte waren völlig anders.
Ja.
Und dann hieß es natürlich, wer soll denn Präsident machen? Da habe ich gesagt, ich habe mal gedacht, hätte ich das machen können. Das hatte ich im Zirkus ja auch schon gemacht. Und dann hatte ich den Job und dann kommt man natürlich dann irgendwann auf die Idee, dass Kabarett auch nicht schlecht ist.
Ja. Hüsch hat dich auch inspiriert, ne?
Ja, sehr. Ich habe mir das Programm ein paar Mal angeguckt und habe dann auch den Mut gehabt, hinter die Bühne zu gehen, mal zu gucken, wie ist der denn so. Und dann habe ich ihn ein bisschen ausgefragt und so. Er war sehr, sehr verständnisvoll und sehr offen, muss ich sagen. War sehr schöne Gespräche. Und ich habe mir dann auch eben seine Texthefte gekauft. Nicht als Bücher, sondern als Heft konnte man die richtig kaufen.
Ja.
Habe das alles nachgelesen, geguckt. Also, dann habe ich gemerkt, ja, ist wortwörtlich so, wie das da steht, macht er das auch.
Ja.
Und dann habe ich schon dann daran gemerkt, also man muss sich schon auch vorbereiten.
Ja.
Man kann nicht wie bei einer Grabrede denken, man stellt sich jetzt ans Grab und dann wird der Moment schon die richtigen Worte bringen. Das kann
sich eh keiner beschweren.
Aber kann ins Auge gehen. Also jetzt würde ich sagen, es ist besser, wenn man sich vorbereitet. Ja.
Ich finde das so interessant, dass es dann da diesen, weil in einem Zirkus zu moderieren und so, das kann man ja, das lässt sich ja relativ, also wenn man ein Talent dazu hat, relativ leicht bewerkstelligen, man kann da sehr schnell reagieren auf die Dinge, die da passieren, da ist ja auch ständig was los und so, da hat man auch ständig was zu erzählen sozusagen, wenn man moderiert und kann das so ein bisschen in den Kontext setzen, aber dann diese Transferleistung oder diesen Sprung von da aus zu machen, dass man sagt, ich schreibe mir jetzt so ein 90-minütiges Programm, lerne das auswendig und stelle mich auf die Bühne und erzähle das, also eine Stunksitzung auch, Präsidium-Stunksitzung, da sagst du halt die Nummern an sozusagen, du hast ja auch genug Freilauf dazwischen, wo du dich irgendwie hinsetzen und Kölsch trinken kannst. Aber von da aus dazu zu kommen, zu sagen, ich will jetzt allein auf der Bühne stehen, will einfach 90 Minuten was erzählen. Das ist doch irgendwie, das ist doch nochmal ein ganz, also das Schreiben alleine schon, finde ich, so kompliziert, sich das vorzustellen.
Ja, es ist aber relativ einfacher als zum Beispiel ein Dreierprogramm. Wir hatten, vorher habe ich ein Trio gehabt. Das war Heiner Kemmer und Wolfgang Nietzsche und ich waren hier, die sind dreigestellt in Köln 1.
Mhm.
Und dann waren wir zu dritt unterwegs und ohne Mikro, also mussten auch ziemlich brüllen und so. Ich merkte, da liegt mir nicht. Ich habe auch nicht so eine laute Stimme und so. Und dann habe ich den Wilfried Schmickler gefragt, der hat da gerade seine Gruppe verloren, weil die alle was anders machten.
Mhm.
Und dann hat er dann meine Rolle dort in dem Dreigestirn übernommen.
Bei dem liegt das ja ohne Mikro.
Der hatte eine kräftige Stimme.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, ich brauche so ein Mikrofon, der war ja damals noch mit Kabel.
Ja, wieso habt ihr das, aber war das so? Das
ging bei dreien nicht, also das wär zu viel gewirrt, das waren ja keine Funkmikros damals,
Ich meine, klar. Alles mit
Kabel und so weiter. Naja, und dann habe ich halt, ich erzähle über Geschichten, ich habe gespürt, ich kann Solo besser.
Ja.
Ja, ich bin nicht so ein guter Stichwortgeber. Das war dann oft ABC-Kabarett. Also A, was A sagt, könnte auch B sagen, könnte auch C sagen. Mhm. Es wurde halt aufgeteilt, aber hätte man auch alleine machen können. Ja. Oft. Das ist ja schwer, für die Leute eine Rolle zu finden.
Na klar.
Naja, und da habe ich gemerkt, das Soloprogramm ist nicht mehr. Das kann ich einfach. Und dann habe ich das erste Programm halt über Köln gemacht, Biotope Bekloppte. Und das lief dann schon 7 Jahre lang am Stück. Also es war super, das war immer ausverkauft. Sogar in München habe ich das gespielt. hätte ich gar nicht gedacht am Anfang. Ja, und dann kam der rheinische Kapitalismus und so weiter. Also das fing dann immer, wurde dann immer globaler, kann man sagen.
Aber was war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ganze Sozialarbeit-Gedöns und so, das vergessen wir jetzt mal, weil das ist jetzt so der Weg.
Ja, da muss man ja irgendwann sich entscheiden. Man kann das ja oft nicht so kombinieren. Ne? Das ist einfach schwer. Auch die Stunksitzung ging dann nicht mehr parallel zu meinem Kabarett, weil das ging einfach terminlich nicht. Ne? Mhm. Die wollten ja möglichst viele Sitzungen machen. Ich hatte auch noch Mitternachtsspitzen dazu. Da kriegte ich dann nicht mehr zusammen. Ja. Und dann Privatleben ja auch noch, eine Tochter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, musste ich jetzt entscheiden. Und dann habe ich das auf das Kabarett gesetzt und mich da einfach reingekniet. Und das war auch richtig.
Ja,
das hat mir bis heute macht mir das unheimlich Spaß. Ich bin auch immer gerne unterwegs. Ich kenne fast alle Städte in Deutschland. Ich finde das toll.
Oder ab 50.000 Einwohner.
Im deutschsprachigen Ausland. Ja. Das finde ich einfach schön. Also ich weiß auch nicht, ich bin dann auch gerne unterwegs und höre dann irgendeinen Podcast oder irgendwas unterwegs. Ja. Und ich habe das gern.
Dieses Tourleben, ne, ich glaube, da muss man so ein bisschen für gemacht sein, aber das ist auch wahnsinnig, ich finde das auch wahnsinnig schön, in Hotels zu sein, in einer fremden Stadt zu sein und mittags so ein bisschen Zeit zu haben, mir die Fußgängerzone anzugucken und so.
Ja.
Ich liebe das total. Das ist, aber, ich kenne ganz viele, die sagen so, boah, das halte ich nicht aus, da werde ich wahnsinnig und so. Mhm. Ich finde das super.
Mhm.
Aber ist das, weil man zu Hause mag man es ja auch. Das ist ja nicht, ist ja keine Flucht oder so, sondern irgendwie hat so eine besondere Form von, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie inspirierend, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und man lernt ja überall Leute kennen und merkt, wie die so ticken.
Ja.
Und man kriegt so ein gutes Bild eigentlich von dem Land, finde ich.
Mhm. Also
man merkt, da sind diese Konflikte, da geht es um Windräder und die wollen das nicht und die wollen es aber doch. Und dann sind Konflikte auf Dörfern zum Beispiel oft. Ne?
Ja.
Also irre, also weil das Kabarett ja auch im Land stattfindet. Das finde ich auch gut. Weil das ist ja eine sehr einfache Kulturform, die nicht so viel Technik braucht. Das heißt, man kann es auch in einer Schützenhalle machen.
Mhm.
Und da gibt es auch immer Schützenvereine, die sowas organisieren und wollen dann auch gerne Kabarett haben.
Ja.
Und das finde ich super. Ja. Also ich habe mal so eine Karte mir gemacht, wo ich überall schon aufgetreten bin, immer so roten Punkt. Das war ja wie Masern, ne? Unglaublich dicht. Und das gibt es nur in Deutschland. Das muss man wirklich sagen, das ist nicht normal. Also selbst England, das ist ja ein Land mit einer sehr tollen Humorkultur.
Ja.
Monty Python alleine, was die bewegt haben. Ne? Aber die haben auf dem Land nicht so viele Veranstaltungsorte wie Deutschland. Frankreich auch nicht.
Ja.
Also das ist sehr auf die Städte begrenzt. Und in Deutschland ist das eben auch in ländlichen Gebieten, in Schulaulen, in Gemeindesälen, in kirchlichen Sälen auch sehr oft. Also auch die Kirchengemeinden machen oft Kabarette. Und das finde ich großartig. Also das ist super.
Ja, finde ich interessant. Das hat der Michael Mittermeier das mal erzählt, dass auch so ganz viele Dörfer haben ja dann auch so eine Kulturinitiative oder so und haben dann da, betreiben dann irgendwo in einem 5000-Seelendorf trotzdem so einen kleinen Kabarettclub oder so ein kleines Kabarett oder so, um dann da, um das da stattfinden zu lassen. Das ist ja total super. Das ist ja gut, wenn es überall so Bühnen gibt.
Ja,
so. Ja. Gibt es denn Auftritte oder Anfragen oder so, wo du sagst, nee, bitte nicht, das halte ich nicht aus, weil man kennt das ja zum Beispiel vom Karneval. Mein Bruder hat mal in einer Karnevalskapelle gespielt und hat gesagt, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, ist auf einer Herrensitzung zu spielen, weil da sind nur die Typen, die wollen die ganze Zeit nur Frauen sehen, wollen irgendwie was weiß ich was, aber wenn du da als Band auftrittst, sind die so, die sind eh schon besoffen und dann, also es gibt ja immer so, in so allen möglichen Branchen gibt es ja immer so Orte, wo man denkt, oh nee, da will ich auf keinen Fall auftreten oder sein. Gibt es sowas bei dir auch?
Nee. Also ich muss sagen, dass überall da, wo man gerufen wird
gewollt
oder veranstaltet wird,
wird,
die Leute auch einen wollen. Ist ja klar, sonst kämen die ja nicht.
Ja.
Und die gehen nicht zum Lachen in den Keller. Also die lachen auch in Westfalen genauso wie im Rheinland.
Ich wollte gerade sagen, Westfalen ist doch schwierig, oder nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Paderborn oder sowas?
Westfalenland ist wieder außer Rand und Band. Ne? Auch in Sachsen, also Leipzig ist großartig.
Ja.
Ne? Das sind ja richtige Kabarettstädte.
Ja,
und das Kabarett ist ja immer da stark, wo es auch so einen Gegenpol hat. Ne?
Ja.
Also man kann sagen, hier ist es im Rheinland, ist es halt die katholische Kirche, ne, mit diesen völlig idiotischen Erzbischöfen, die da wirklich alle einen dermaßen Ratsch im Kappes haben, wo ich denke, die raffen ja gar nichts, das ist ja furchtbar. Ne? Aber auch so schlechte Sachen machen, wo du denkst, das sind auch keine guten Menschen. Die sind einfach nur gestört.
Ne?
Gestörte, wirklich paralysierte Knallköpfe. Und da kannst du natürlich sich dann abarbeiten. Das ging in Köln super. Dann gibt es in Bayern die CSU, ne, wo ja wirklich nur Gestörte sind. Also wir haben ja allein drei unterirdische Verkehrsminister hintereinander von der CSU ertragen müssen in Deutschland. Das ist eine so gestörte Partei.
Ja, man fragt sich auch, warum die uns so hassen. Also warum kriegen wir denn immer diese Verkehrsminister von denen? Was soll das denn?
Ja gut, Volker Wissing ist auch nicht besser, aber es ist jedenfalls etwas, wo man sich dann abarbeiten kann. Das ist sehr, sehr gut. In Leipzig war es eben die SED. Ne? Das war ja auch extrem gut für Kabarett, wenn man sowas dagegen hat. Und die haben das auch gekonnt. Ne? Ja. Zwar manchmal zwischen den Zeilen, aber die Leute konnten das genau dechiffrieren und das lief. Ne? Also Kabarett war das ganz groß. Also das war, ist heute noch. Ist immer noch eine Kabarettstadt. Und da ist Kabarett sehr gut, wo man so ein Feindbild hat, wo man was zum Abarbeiten hat. Da, wo es eher vernünftig zugeht, so wie jetzt in, sag mal, in Niedersachsen oder im Norddeutschland, die ist ja eher protestantisch geprägt. Da hat man ja keinen Karneval. Ne? Und da ist es etwas schwieriger. Da wird es etwas dünner, das Veranstaltungsnetz.
Na, interessant.
Ja.
Woher nimmst du denn die Ideen für deine Programme? Also du hast jetzt gesagt, es gibt natürlich lokale Dinge, an denen man sich abarbeiten kann, aber wieso entscheidest du dann so, ich habe jetzt hier irgendwie ein Programm über Kapitalismus gemacht und jetzt mache ich eins über Kunstgeschichte und jetzt mache ich eins über Religion und so. Klar, das sind alles kabarettistische Themen, die immer auf der Hand liegen und so, aber es muss ja irgendein Auslösergrund geben, warum du dich jeweils dann für dieses Programm entscheidest.
Ich überlege mir immer, was interessiert mich. Ja. Ne? Und Kunstgeschichte hat mich immer schon interessiert. Ich wollte wissen, warum sehen die Kirchen so aus, wie sie aussehen. Ja. Wo haben sie sich das abgeguckt? Ne? Und dann habe ich in Trier eben die Konstantin-Basilika entdeckt und habe gesagt, dass jeder denkt, das ist eine Kirche. Naja, umgekehrt. Die Kirche hat sich das da abgeguckt. Ja. Ne? Das war das Vorbild für die Kirchen. Ja. Basilika heißt ja Königsaula. Also das war die Aula des Kaiser Konstantins, des Königs und des Kaisers. Und die sah halt so aus. Und dann haben die Christen gedacht, komm, das machen wir nach. Ja. Wo der Königsstuhl ist, ist der Altar, ne? Gott ist ja der König und dann passt das doch. Und ja, dann kamen diese Rundbögen, diese romanischen Kirchen, sehen genauso aus wie die Konstantin-Basilika in Trier. Und daraus habe ich dann ein Programm gemacht. So, das hat mich geguckt, denke ich, das könnte die anderen auch interessieren, mit Bildern und mit allem. Und dann habe ich dann gedacht, jetzt im Moment hatte ich halt so, gibt es halt Zukunftsängste.
Ja.
Ne, viele Leute wissen nicht, wie die Zukunft wird. Wie machst du mal ein Programm über die Zukunft? Das ist ja auch ein schönes Thema. Das Programm heißt also, die Ursache liegt in der Zukunft. Das spielt im Moment. Und dann habe ich noch vorgehabt, da habe ich noch ein Programm über Sex gemacht.
Stimmt.
Das fand ich auch ein tolles Thema.
Ja, ja.
Richtig wichtiges Thema, extrem wichtig. Und weil es jeden betrifft, ne, bis ins hohe Alter, ist es immer Thema. Ja. Und ich denke, man kann so ein Programm drüber machen. Und hat auch gut funktioniert. Schöne Bilder, ich habe tolle Ölgemälde gefunden, die man zeigen konnte. Und das war auch ein Programm. Und jetzt wollte ich noch eins über Musik machen.
Ah, ja.
Weil Musik interessiert mich total. Ja. Ja, und mir ist halt aufgefallen, dass eigentlich jede politische Bewegung immer einen Soundtrack hatte. Die 68er hatten Jimi Hendrix, die Hippies und die Flower Power Bewegung hatten Janis Joplin und Woodstock. Mhm. Und die Punker hatten Patti Smith, die Frauenbewegung Ina Deter und die Friedensbewegung Bab und Botz. Ne? Mhm. So, da war immer ein Sound dabei. Die Hausbesetzer, Tonsteine, Scherben, großartig. Ne? Ja. Also da war ein super Sound dabei, der Power gemacht hat. Und Fridays for Future und die letzte Generation haben das nicht. Die haben keinen Soundtrack und das ist das größte Problem. Glaube ich, das funktioniert nicht. Ich habe einen Auftritt gemacht bei Fridays for Future, die haben mich eingeladen, habe mich auch geehrt gefühlt. Ja. Toll, dass ihr mich kennt und dass ihr mich einladet. Freue ich mich. Also, spielt denn hier gar keine Band? Ja. Nee, ach, darum geht es ja auch nicht, sagte
der.
Dann habe ich gesagt,
sehr protestantisch.
Ja, nicht protestantisch, aber das ist kulturtheoretisch auch falsch.
Ja.
Die Protestanten haben ja super Musik, Bach zum Beispiel. Ja. Aber das stimmt nicht. Also ohne Kunst klappt das nicht. Man hat ja Josef Beuys mal die Frage gestellt, kann man durch Kunst die Welt verändern?
Ja.
Da hat er geantwortet, nur durch Kunst.
Der alte Düsseldorfer.
Und deswegen machst du jetzt mal ein Programm über Musik und guckst mal, welchen Soundtrack könnte denn die Klimabewegung gebrauchen.
Ja.
Und da bin ich gerade dran, das zu schreiben und das macht mir wieder eine Riesenfreude.
Ach, das ist ja super. Das ist ja auch ein super Thema. Also da rennst du bei mir ja alle Türen ein, wenn es um Musik geht.
Aber man braucht Resonanz.
Ja, ja.
Musik ist Resonanz, erzeugt Resonanz, erzeugt Emotionen und ohne Musik gibt es diese Resonanz aus der Gesellschaft nicht. Das, das läuft dann trocken. Ne? Da ist kein Schmiermittel drin und das braucht man. Und ich finde das extrem wichtig, dass man das erkennt und ich glaube auch, dass man so ein paar Wege zeigen kann, wie auch die Klimabewegung noch gute Musik bekommen könnte.
Der Bernd Begemann, ein toller Liedermacher aus Hamburg, der hat mal in einem Interview gesagt, dein Lieblingsbuch, das liest du 10-mal, dein Lieblingsfilm guckst du vielleicht 20-mal, aber dein Lieblingslied, das hörst du halt tausendmal, weil das so schnell funktioniert und so viel mit dir macht und so. Das ist schon, deswegen finde ich auch, dass Musik immer was ganz Besonderes.
Der Urwurm sagt das ja schon. Ne? Manche Lieder kriegst du gar nicht mehr raus aus der Rübe.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Gerade, also das stimmt, man kann das natürlich beobachten. Ich glaube, Fridays for Future Hamburg, da ist immer Jan Delay aufgetreten, habe ich immer so mitbekommen am Rande. Aber so einen richtigen Soundtrack haben die natürlich gar nicht. Das fehlt denen echt.
Und deswegen habe ich das Programm jetzt genannt. Also ich spiele es ab November, Dezember, da geht es so los. Das heißt Deine Disco. Geschichte in Scheiben. Also wie Musikpolitik macht. Und dann habe ich das so ein bisschen danach getüftelt. Und der Dietmar Jakobs macht mit beim Schreiben. Das macht immer toll, wenn man Freunde hat, die mir einem helfen. Ja. Zwei Leute haben einfach mehr auf
dem
Kasten als einer. Ist ja logisch. Ja. Ne? Und dann habe ich noch einen ganz tollen Musiker, Mike Herting. Der war mal Leader der WDR Big Band. Und der kennt sich bei Musik super aus. Ja. Und der hilft mir auch, das technisch umzusetzen. Na, also das habe ich ein super Team zusammengestellt. Ja. Die mir dabei helfen, dass das ein richtig rundes Programm wird. Und ich habe jetzt einen Riesenspaß dran, jetzt schon. Und dann spiele ich die beiden Programme parallel. Das mit der Zukunft, das ist weiter gefragt.
Ja.
Das merke ich auch. Das trifft im Moment den Zeitgeist komplett.
Ja.
Also jeden Abend merke ich immer, dass die Leute doch sehr berührt davon sind und angetan sind. Aber das mit der Disco mache ich dann parallel. Da können die Veranstalter wählen, welches sie haben wollen.
Als Kabarettist gibt es ja oft, dass man so ein Programm relativ lang spielt. Irgendwie. Also es gibt ja auch, ich hatte auch mal Hader bei mir im Podcast, der ja auch Programme ewig spielt, bevor er überhaupt Lust hat, ein neues zu schreiben. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, oh, ich kann das nicht mehr hören, ich brauche das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich biete das nicht mehr an? Oder ist das eher so, dass du sagst, solange die Leute das noch hören wollen, mache ich das auch noch?
Ja, also ich muss natürlich, eigentlich wie jeder Kabarettist oder Kabarettistin, muss ja natürlich, wenn man ein Programm hat, was man spielt, schon an das Nächste denken.
Ja.
Das ist ja klar. Ne? Und das macht man automatisch auch. Wenn man denkt immer, ich habe das ist eine Idee, das müsstest du mal machen und dies und das. Und dann fängt man ja schon an damit, ne? Und überlegt schon, was könnte man denn da mal reinbringen, wie könnte man das bauen, dass man auch ein bisschen Zeit hat, dass so eine Idee so reifen kann im Kopf.
Ja.
Das geht nicht in einem Jahr. Das braucht man ein bisschen länger für, eigentlich. Ich zumindest.
Ja.
Und dann kann es manchmal sein, wie jetzt mit diesem Programm Deine Disco, dass man schon früher fertig ist, als man gedacht hat. Ne?
Ja.
Das hat so einen Drive gekriegt plötzlich, wo ich dann die Idee hatte, noch die Idee. Und dann haben wir jetzt schon, es ist ja eigentlich jetzt schon fertig. Also es ist richtig gut vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich es auch spielen. Auch wenn das andere Programm noch gar nicht abgespielt ist, dann spielst du eben zwei durcheinander, ist auch egal.
Ja.
Das glaube ich, das kann man.
Und ist das so ein Programm, wenn du dann damit losgehst, verbesserst du das dann noch? Also wird das noch so geschliffen über die ersten Vorstellungen hinweg?
Ganz klar. Man kann ja immer auch was einbauen. Ne?
Ja, naja, eben.
Das Programm war ja ursprünglich nur mal über Donald Trump drin. Ne? Die haben wir dann rausgenommen. Jetzt kann man die wahrscheinlich bald wieder reintun. Das muss man immer anpassen an die Gegebenheiten.
Naja, ja, stimmt. Kommst du denn bei Deine Disco mit Licht aus Spot an auf die Bühne? Also ich meine, wenn du schon Deine Disco nennst.
Das könnte ich natürlich machen.
Ne? Böte sich an. Dein Zukunftsprogramm, das du jetzt gerade noch spielst, das ist ja, finde ich deswegen sehr interessant, weil das in seinem Klappentext sozusagen, also im Beschreibungstext, was sehr Mutmachendes, Versöhnliches hat. Mhm. Du sagst, im Moment sieht alles scheiße aus, aber es gibt vielleicht einen Weg, wie wir doch noch irgendwie alle zum Ende raus irgendwie happy werden können. Und das ist ja etwas, was ich bei dir ganz oft beobachte, in deinen Nummern, in deinen Programmen und so. Ich habe auch bei den Mitternachtsspitzen, die hast du ja sehr, sehr lange moderiert, gab es auch immer mal Nummern, die auf so einer bitteren Note geendet haben, aber es war dann doch, du hast dann doch immer den Ausweg gesucht, wo so jeder denkt, okay, irgendwo kann man das Ruder noch rumreißen.
Mhm.
Und so. Ist das sozusagen immer ein wichtiger Aspekt für dich, dass du Dinge, egal wie bitter und übel sie sein mögen, und jetzt gerade ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade mich mit Politik beschäftige, dann könnte ich mir jeden Tag die Haare ausreißen vor Verzweiflung. Ist dir das wichtig, dass du immer noch einen Ausweg anbietest oder dass du in allem, was du erzählst, immer die Möglichkeit hast, noch einen gedanklichen Ausweg zu finden?
Ja, das muss man auch. Ja. Also ich wüsste sonst gar nicht, wie man sonst überleben will. Ne? Man muss halt immer gucken, dass man nochmal rauskommt aus einer Nummer. Und der Professor Schellhuber, der ehemalige Chef des Potsdam-Institutes, der ist ja wirklich einer der renommiertesten Klimaforscher überall, der sagt, wir schicken unsere Kinder in einen Schulbus auf einen Weg und dieser Bus wird zu 98% Wahrscheinlichkeit verunglücken.
Mhm.
Das ist das, was der sagt. Ne? Mhm. Was wir jetzt machen, wir kriegen das mit dem CO2 nicht in den Griff. Ne? Also wir der CO2-Ausstoß steigt ja weltweit immer noch, der sinkt ja gar nicht, ne? Und müsste aber radikal sinken. Das heißt, wir machen es nicht richtig. Und das liegt natürlich daran, dass wir Menschen evolutionär immer so Mängelwesen waren. Also der Mensch ist ja ein Tier, das sich nicht spezialisieren konnte. Ja, man muss das mal so sehen, ein Vogel, der kann super fliegen, ja. Ein Fisch kann super schwimmen, und ein Hund kann super riechen und so, die können alle was.
Also
das sind Spezialisten, das können die und das haben die voll drauf und wir Menschen haben keine spezielle Fähigkeit. Wir können nicht besonders gut klettern, wir können nicht besonders gut schwimmen, wir können nicht besonders gut rennen, wir können nicht überhaupt nicht fliegen. Mhm. Also wir können ganz viel nicht. Das heißt, wir müssen von allen ein bisschen was können. Wir sind keine Spezialisten, sondern Generalisten. Ja. Wir können, im Grunde, sage ich immer, ist der Mensch Rheinländer. Er kann nichts, traut sich aber alles zu. Ne? So, das heißt aber, dass wir lernen mussten, in der Evolution mit Mangel umzugehen. Ja. Also wir haben ständig Hunger gehabt, wir haben ständig Furcht gehabt und so weiter. Und in vielen Teilen der Erde ist es heute noch so, dass die Menschen mit dem Mangel klarkommen müssen. Ja. Ne? Wir leben aber hier in einer Überflussgesellschaft und mit Überfluss klarzukommen, das haben wir nie gelernt. Wir müssen ja jetzt reduzieren. Ja. Also Ulrike Herrmann zum Beispiel sagt in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus, wir müssten von der Wirtschaftsleistung ungefähr runter auf das Jahr 1978.
Ja.
Das ist ja kein schlechtes Jahr gewesen. Also das heißt, wenn wir reduzieren würden, also den Rohstoffverbrauch, Energieverbrauch, CO2 und so weiter, auf dieses Niveau, dann könnten wir das halbwegs schaffen. Allerdings klimaneutral. Wir dürften jetzt nicht mit einem Auto ohne Katalysator durch die Gegend fahren. Wir müssten das dann anders machen, am besten mit dem Zug fahren so und auch nicht mehr fliegen. Das geht auch. Haben wir 78 auch nicht. Da ist man ja kaum geflogen. Ja, so, das könnte man schaffen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir lernen, wie das weniger plötzlich zum Genuss wird.
Ja. Ne?
Und das können wir evolutionstechnisch kaum, weil wir es nicht gelernt haben, aber wir müssen es halt jetzt lernen.
Ja.
Und das kann doch spannend werden. Also jeder weiß doch, wer den Sperrmüll bestellt hat und die ganze Scheiße mal weg ist, dass das auch befreiend ist.
Marie Kondo.
Ja. Genau. Und da, glaube ich, liegt die entscheidende Frage für die Zukunft. Was gewinnen wir, wenn wir verzichten?
Aber das heißt ja, dass quasi die Idee ist oder die Handlungsanweisung ist, dass wir versuchen müssen, diese Reduktion, die dringend notwendig ist, als einen Lustgewinn zu verkaufen,
ja.
als einen Luxus zu verkaufen.
Genau. Auf eine gewisse Art. Das könnte zum Beispiel über die Musik funktionieren.
Ja.
Denke ich mir, ich weiß es aber noch nicht. Da arbeite ich gerade noch dran. Nein, ich habe zum Beispiel für das Programm überlegt, deine Disco als Schlusslied ein Lied über Trennung zu nehmen, weil das ist ja wie eine Trennung. Wir haben uns an diesen riesigen Wohlstand haben wir uns gewöhnt. Merken aber, dass wir die meisten Gegenstände, die wir besitzen, gar nicht anfassen. Wir brauchen die gar nicht unbedingt. Ne? Das ist einfach, es ist ja auch so, dass die reichen Menschen die CO2-Ausstoß verursachen. Also 10% reichsten Menschen, die 10% reichsten verursachen über 50% des gesamten CO2-Ausstoßes. Ja, ne? Die Armen, die sind kein Klimaproblem. Ja. Also wenn die Afrikaner nicht da wären, wäre der CO2-Ausstoß fast genauso hoch wie jetzt. Die machen gar keinen, die schaden gar nicht der Klima. Ne? Also das zeigt, dass wir das Problem sind. Wir Europäer, wir Amerikaner, die machen das Problem. Die Chinesen mittlerweile auch.
Ja.
Und mehr die Inder. Also die prosperierenden Gesellschaften, die verursachen das Problem. Und deswegen müssen wir eben auch vorangehen und das in den Griff kriegen. Und da, glaube ich, ist die Faszination, dass Askese eben freiwillig gewählt auch was Schönes sein kann. Also, dass man auch gut zurückkommen kann. Ich sage mal, 1978 war gar nicht so schlecht, ne? Auch musikalisch. Bye, bye, Daddy, cool. Bye, bye, Daddy, cool. Auf das Niveau müssen wir zurück.
Oh, das wird schwierig.
Boney M. war doch toll.
Da, auch kein guter Protestsound, Boney M., muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Bewegung des Tänzers, die könnten uns noch retten.
No.
Da kann man ja alleine schon ein Kraftwerk mit betreiben. Das ist ja.
Der muss ja auch nicht singen. Das
erneuerbare.
Frank Faria.
Genau.
Der konnte ja gar nicht singen.
Ich finde das interessant, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe überhaupt gar keine Lösung. Die Leute, wenn ich auf die Straßen gucke, ich habe keinen Führerschein, da bin ich schon mal CO2-mäßig gut raus.
Super, ja.
Naja, ich habe nie einen gemacht. Ich bin so, aber wenn ich auf die Straßen gucke und ich kapiere überhaupt nicht mehr, ich kapiere auch gar nicht mehr, was die Leute sich für Autos kaufen.
Nee.
Dass die immer größer werden. Was ist denn daran schön? Das sieht doch alles scheiße aus.
Das ist unpraktisch.
Ja, unpraktisch sieht scheiße aus. Ich verstehe schon. dieses Gefühl, da drin zu sitzen und in so einem Schiff über die Straße zu gleiten. Mhm. Aber das kannst doch, da alleine kannst doch nicht sein. Das ist doch absurd, diese Vergrößerung.
Der neue Mercedes EQS SUV, der kratzt an der 3-Tonnen-Grenze. Das muss ich mir mal vorstellen.
Das ist doch Wahnsinn.
3 Tonnen Stahl, Ressourcen, wertvolle Rohstoffe. 3 Tonnen für 80 Kilogramm welkes Fleisch. Ja.
Und es steht 23 Stunden am Tag rum.
Ja, auf sehr, einem sehr teuren Grundstück auch noch. Eine Maschine, die nicht arbeitet, auf einem ganz teuren Grundstück. Also es ist ökonomisch auch völliger Quatsch.
Ja. Aber das ist, aber alles scheint in diese Richtung zu tendieren und zu gehen.
Ja,
und
so. Aber die Dekadenz wird immer deutlicher. Hoffe ich zumindest. Ja. Und ich glaube, wir müssen da einfach jetzt, gerade du machst das ja auch und ich und wir alle, die ein bisschen Öffentlichkeit herstellen können, müssen einfach darauf drängen, dass das anders wird.
Ja.
Also ich zum Beispiel, ich habe einen Führerschein, ich fahre auch Auto, weil ich das bei den Auftritten gerne habe. Sonst muss ich immer im Hotel übernachten.
Ja.
Und das finde ich manchmal auch ganz schön, wenn man wieder nach Hause fahren kann abends. Und ein Hotel ist auch CO2-Ausstoß. Das muss ja das Bett wieder neu bezogen werden, Bettwäsche gewaschen werden. Und alles, denke ich mir.
Ja, rechne dir das nur schön.
Ja. Da setze ich mich in meinen Renault Zoe und fahre wieder nach Hause, elektrisch.
Aber du bist auch so ein bisschen. Ne?
Aber ich fliege nicht.
Ja, stimmt, das hast du mal erzählt.
Nee, 10 Jahre habe ich jetzt schon ohne Fliegen geschafft.
Also, aber nur innerdeutsch oder einfach gar nicht mehr? Fährst du mit dem Auto in Urlaub nach Frankreich oder Italien oder so immer? Ja.
Das geht. Also ich habe trotzdem ganz tolle Reisen gemacht.
Ja.
Und ich werde auch noch nach Afrika kommen, ohne zu fliegen. Bin schon überlegt. Es gibt so eine Seite, das ist www.traveling.de.
Ja.
Die sagen einem, wie man mit dem Zug nach Vietnam kommt. Also ist irre.
Ja, ja. Oh, das wollte ich mal machen.
Ne?
Das
ist super. Also das macht das Leben auch spannend.
Naja, eben. Das sind 3 Tage oder so.
Ja. Ist gar nicht so schlimm. Oder man weiß das ja, in Europa geht es sowieso mit der Bahn.
Ja.
Die Züge werden ja immer schneller.
Nein.
Und es gab ja früher diese tollen Nachtzüge.
Die kommen ja jetzt auch gerade wieder.
Ja, die kommen wieder. Und ich weiß halt noch, da bin ich einmal mit 5 Freunden von Köln nach Mailand mit dem Nachtzug gefahren. Wir hatten schon in Koblenz 8 Flaschen Lambrusco Intus. Wir haben so tief gepennt, bis der Schaffner uns sagte, aufstehen, willkommen in Athen. Das war doch toll.
Ja, ich fahre auch wahnsinnig gerne Zug. Also das ist, ich finde das super, per Zug zu reisen.
Mm.
Aber ich bin, glaube ich, weiß gar nicht wie lange, circa 20 Jahre nicht geflogen, gar nicht geflogen. Und habe alles mit dem Zug gemacht und jetzt gibt es manchmal so Ziele, wo ich dann doch fliege. Und ich, das ist ja auch ein bisschen scheinheilig, aber ich denke, naja, ich habe jetzt so viel eingespart, das kann ich jetzt ein bisschen aufbrauchen. Und die Hauptverschmutzer sind die Reichen, da zähle ich gar nicht dazu und so. Also man kann sich halt immer so ein bisschen.
Ja, man rechnet sich das immer schön.
Naja, man rechnet sich
das schön, man seufzt sich schön.
Aber du bist auch so ein Autofan. Du bist auch so ein Moppelt- und Autofan und so. Das ist doch irgendwie.
Ich liebe halt Technik. Ne? Ja. Ich finde das einfach toll. Mhm.
Und da fährst du aber auch, du hast ja auch so einen YouTube-Kanal, wo du so Interviews im Auto machst und so.
Ja, genau. Mhm. Achtsam rasen.
Ja.
Genau.
Mhm. Machst du auch so Motorradausflüge am Wochenende und so?
Ja, ich habe jetzt mit Freunden zusammen ein elektrisches Motorrad gebaut.
Ach, wirklich?
Ja, selbst umgebaut und in der Zeitschrift Custom Bike, da wird das jetzt vorgestellt, da war das ja so ein Fototermin. Und da haben wir ein uraltes Motorrad von 1955, so ein Allerweltsmotorrad, total verrostet. Da haben wir jetzt einen super schönen Elektromotor eingebaut und das sieht super aus, das Teil. Also ich bin mal sehr gespannt, ich will einfach die Leute animieren, ne? Im Grunde genommen den Sex des Stroms zu entdecken, weil Strom ist die einzige Energie, die wir CO2-neutral herstellen können.
Ja.
Was anderes gibt es nicht. Und auch E-Fuels oder Wasserstoff sind ja aus Strom hergestellt. Das sind ja nur flüssige Batterien.
Ja.
Also Strom ist die Zukunft. Ne? Es ist natürlich die Frage, wo der ganze Ökostrom herkommen soll. Also da müssen wir einfach Gas geben.
Ja,
und vor allem den Strom sparen und so weiter. Aber letztendlich ist Strom das, was geht. Und der Elektromotor ist ja viel älter als der Verbrennungsmotor.
Ja.
Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Deswegen können auch konservative Gemüter einfach sagen, Strom ist super. Ne? Und ich finde, bei der Musik hat das doch super gewirkt. Ne? Also was wären wir heute ohne die E-Gitarre?
Ja.
Die hat alles möglich gemacht.
Und da muss man wirklich sagen, die Verbrennergitarre hat sich gar nicht durchgesetzt.
Nee. Hat es ja auch gegeben, ne? Dass Musiker die Gitarre mit der Bühne verbrannt haben.
So eine Benzingitarre. Leute, ich habe keinen Sprit mehr.
Ja.
Stimmt, da hat der Hendrix auch, der hat die Gitarre immer so schön angezündet.
Ja, genau, deswegen habe ich dieses Motorrad auch, das ist so ein Custom Bike, wie gesagt, ein 125er DKW ursprünglich, habe ich in den Tank, also in den ehemaligen Tank ist natürlich noch drauf, habe ich das Buchsenblech eines Fender Stratocaster eingebaut, diese erstmals schräg eingeführte Kabel an der Seite, dieser Stecker, der da so schräg reingeht, das fand ich immer so sexy. Ja. Das ist ein tolles Teil. Da habe ich das mir gekauft und habe das in den Tank. Dann geht dann so ein Kabel von der Seite so schräg da rein, um einfach diese Parallele zur Musikwelt. Also der Strom hat die Popkultur befeuert und der kann eigentlich jetzt auch die Motorradkultur befeuern.
Da ist doch aber wahrscheinlich, gerade in der Motorradkultur, gibt es wahrscheinlich irrsinnige Vorbehalte gegenüber so E-Bikes sozusagen. Ach,
total.
Und E-Motorräder.
Und das liegt daran, dass die alle ein bisschen antiseptisch aussehen und eben diese schönen
Kühlrippe
nicht mehr haben. Und das muss aber nicht sein. Man kann auch ein Elektromotorrad sehr schön machen. Das kann da auch sehr alt aussehen, weil der Elektromotor eben älter ist als der Verbrenner. Und deswegen habe ich jetzt ein Motorrad gebaut, das alt aussieht, so als hätte es das damals schon so gegeben. Und es sieht super aus. Also wir haben einen riesen Spaß gehabt. Es waren bestimmt 10 Leute daran beteiligt insgesamt. Aber das sieht geil aus, das Teil. Und ich bin da ganz stolz drauf. Also ich gucke mal, dass ich das irgendwo, vielleicht auch bei Achtsam Rasen, einen kleinen Film drüber mache und mal vorstelle, wie sich dafür interessiert.
Wie weit kommst du
denn? Das heißt Electric Ladyland. Ich habe es benannt nach der LP von Jimi Hendrix.
Electric Ladyland. Mit dem sehr schönen Cover, by the way. Und wie weit bist du damit gekommen? Wie weit kommst du mit diesem Elektromotor?
Ja, wir haben auch keinen TÜV. Aber wir denken über 100 Kilometer, müssen es schaffen.
Ja. Mhm. Und dann hat man aber natürlich, dann kommen wir wieder zu dem schönen Thema Infrastruktur in Deutschland, weil da muss ja eine Ladesäule finden und dann geht der ganze Driss wieder von vorne los.
Ich fahre ja Elektroauto schon seit 300.000 Kilometern.
Du hast keine Probleme mit so Ladesäulen finden?
Nein. Es ist natürlich so, dass die Ladeinfrastruktur nicht hinterherkommt. Also die Zahl der E-Autos nimmt schneller zu als die Zahl der Ladesäulen, das stimmt. Aber auf den Autobahnen findet man immer eine. Also das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. In Deutschland und Frankreich mittlerweile auch. Italien, es gibt überall Schnellladesäulen und das geht. Also man kann gut damit fahren. Und dann ist es ja so, dass man, wenn man, ich als Künstler, kann das Auto ja auch an der 16 oder 32 Ampere Steckdose hinter der Bühne laden oder zu Hause am Schokostecker oder was ich irgendwie. Ne? Man muss ja nicht unbedingt die Ladesäule nehmen. Man kann auch irgendwo anders sich den Strom holen. Man kann eigentlich jede Stromsteckdose benutzen. Am Campingplatz, diese blauen Steckdosen gehen auch. Ja. Also das muss man ein bisschen flexibel sein.
Ich habe ja wenig technischen Sachverstand, also gerade was diese ganze elektrische Mobilität betrifft. Aber ich denke immer, so eine Ladesäule aufstellen, das kann doch nicht die komplizierteste Ingenieursleistung sein, dass man da die super Fachmänner braucht, um das zu machen. Das ist doch einfach ein Bauauftrag irgendwie, der in einem Tag erledigt ist.
Ja, aber das Problem ist ja die Leitung dahin.
Aber also müssen das so super spezielle Leitungen sein?
Ja, wir dürfen die Stromnetze ja nicht überlasten. Das heißt, die Infrastruktur braucht natürlich auch starke Netze, die das schaffen. Ja, das heißt, der Ökostrom, das ist ja die Aufgabe, dass wir möglichst mit 100% Ökostrom fahren. Der muss jetzt irgendwo herkommen. Und die Leitungen, die gelegt worden sind vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren oder was ich, die waren ja gar nicht darauf ausgelegt, dass jetzt alle E-Auto fahren.
Ja.
Das heißt, da muss ja dann auch die Straße aufgerissen werden, da muss eine stärkere Leitung gelegt werden und so weiter. Also die ganze Infrastruktur muss quasi erneuert werden.
Okay.
Und das ist das Problem. Die Ladesäule selber ist nicht aufwendig.
Ja, verstehe. Wenn ich mir die Parteienlandschaft, wenn ich schon mal hier habe.
Noch mal kurz deine Haltung da loben. Das beste Auto ist kein Auto.
Ja.
Also dein Lebensweg zu sagen, ich komme ohne Führerschein aus, ist auf jeden Fall etwas, was man propagieren sollte. Also,
ja, aber ist es
bei mir? Ich sage das in der Jugend, also rund um meine Tochter hat auch einen Führerschein, aber rund um sie rum haben die meisten gar keinen Führerschein mehr.
Naja.
Die machen den auch nicht.
Naja.
Und das finde ich gut. Also das ist der richtige Weg. Wir müssen die Zahl der Autos und auch die Zahl der Motorräder wahrscheinlich auch reduzieren. Das ist ja, also das auf jeden Fall. Die müsste ungefähr halbiert werden. Und deswegen sage ich auch, Autobahnen sind nicht mehr zeitgemäß.
Ja.
Also man sollte nicht noch mehr Autobahnen bauen.
Ja, ja.
Und wenn man mal eine Brücke abreißen muss, dann könnte man auch überlegen, macht man nicht eine Eisenbahnbrücke dahin.
Ja.
Also letztlich sind Autobahnen kein zeitgemäßes oder kein Zukunftsprojekt.
Ja. Ich würde mir das gerne ans Revier heften, aber es ist einfach, es war nie eine bewusste umweltpolitische Entscheidung, dass ich keinen Führerschein habe.
Ich kompensiere das Autofahren durchs Nichtfliegen.
Ja. Ich bin mittlerweile so, dass ich bin jetzt Mitte 40 und ich überlege immer noch einen Führerschein zu machen, weil ich so gerne Ape fahren will. Ich bin so verliebt in Apes. Das ist für mich eines der schönsten Fortbewegungsmittel.
Mein Bruder hat eine.
Wirklich?
Ja, geil.
Ja, Apes sind, und ich will so ein
Vespa-Ape, ne? Also
ja, genau.
Das sind die Dreiräder, muss man vielleicht erklären.
Genau.
Die Dreiräder, die haben hinten einen Vespa-Motor unter der Ladefläche und vorne ein kleines Häuschen, bei dem man sitzt und dann mit einem Rad vorne und zwei hinten.
Und ich will hinten so ein Camping oder so ein, so ein Wohnmobilaufsatz bauen, dass ich da damit auch irgendwie so dann auf Campingplätze fahren kann, da schlafen kann und so. Das ist so mein großer Traum.
Ja, und AP elektrisch wird es auch, gibt es auch Umbausätze und die wird es auch geben.
Haben sie, gibt es glaube ich auch, ne? Die ersten schon von AP, genau. Naja. Ja. Es wird dann auf jeden Fall eine E-AP, das kann ich versprechen, wenn ich das dann mache. Jetzt, um nochmal auch ein anderes wichtiges Feld zu beackern, wir haben es gerade eben schon kurz gestriffen, die Politik. Wenn man sich die Politik anguckt, es ist zum Haare raufen. Also ich lebe in Berlin nicht mehr gerne, aber jetzt hänge ich immer noch fest, bevor ich dann irgendwie wieder woanders hinziehen kann. Jetzt war gerade die Wahl, jetzt habe ich da eine SPD, in die ich irgendwann mal eingetreten bin, weil ich gedacht habe, so ist eine der Parteien, in die man eintreten muss. Irgendwie mein Vater hat auch immer gesagt, wenn du arbeitest, kannst du nur SPD wählen. Habe ich gedacht, mache ich mal. Guck, ist ja eigentlich, ich finde so die Historie von der ganz gut.
Ich finde das aber auch richtig. Also heute ist ja immer wichtig, ja, der ist parteilos und so, ne? Bürgermeisterin von Köln, ist parteilos. So. Ja. Da wird das als was Tolles angesehen. Ja. Das ist aber falsch. Wir brauchen doch Parteien. Deswegen bin ich auch bei den Grünen Mitglied geblieben, auch wenn ich gar nicht einverstanden war. Ich habe die zum Teil auch gar nicht gewählt. Ja. Aber ich habe gesagt, wenn die Parteien keine Mitglieder mehr haben, dann funktioniert die ganze Demokratie nicht. Ja. Also kann ich auch alle animieren, genau wie du es gemacht hast, tret ruhig mal eine Partei ein. Ja. Muss ja nicht die FDP sein. Ja. Da würde ich sagen, da würde ich das nicht empfehlen. Aber sonst würde ich
die gelbe Linie ziehen.
Würde ich sagen, man muss nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was die Partei jeweils macht. Das ist halt Demokratie, da reden viele mit, das heißt, es sind immer Kompromisse. Wir müssen Kompromisse machen und das ist ganz klar, dass man da nicht immer einverstanden ist. Ja. So, und das ist aber nicht schlimm, weil man aber trotzdem mithilft, indem man Parteimitglied ist, auch wenn es nur durch einen kleinen Beitrag ist, im Monat einfach die Demokratie handlungsfähig zu halten. Und Parteien bündeln Interessen, ne, bündeln Meinungen und das ist eine sehr gute Aufgabe und deswegen finde ich es gut, würde ich dir immer raten, bleib in der SPD, mach das.
Aber
160 die, Jahre jetzt.
Ne? Ja, heute 160 Jahre.
Du warst ja bei der Gründung dabei. Sag mal.
Ich habe mir die Farbe ausgesucht, aber wenn ich die Giffey sehe und wie die jetzt bei dieser Wahl irgendwie die Stadt so verkauft hat quasi, das macht mich so wütend alles. Und dann auch, ich habe ja dann auch, ich durfte ja mit abstimmen, das war ja auch so bei dieser Abstimmung, durfte ja nur abstimmen, wer schon 3 Monate mindestens irgendwie Parteimitglied war sozusagen, weil ich war ja auch schon länger, deswegen durfte ich mit abstimmen und das ist einfach, ich finde das so... zu sehen, wie so Leute so Ideale irgendwie an die Spitze kommen und dann so Ideale irgendwie verraten, das macht mich wahnsinnig fuchsig. Ich weiß auch nicht, das ist, mich macht das einfach wütend. Das, ich denke dann immer, ich verstehe schon, wie die da hingekommen sind, eben durch diese Gnadenlosigkeit, aber macht das doch in einem Konzern, macht das doch woanders, macht das doch nicht in der Partei. Das, ich verstehe nicht, wie ich da... Ich hätte da gerne eine größere Gelassenheit und ich schaffe das einfach nicht.
Ja, ist aber doch gut, wenn du dich aufregst.
Ja. Ja. Aber auch nicht immer.
Doch, ich kenne den Gerhard Baum, ne? Der wohnt hier in der Südstadt und das ist ja wirklich ein Urgestein der FDP und ein Linksliberaler. Absolut. Alt, ne? Und der über seine Partei schimpft. Ne? Das ist unglaublich, wie wütend der manchmal auf seine Partei ist. Er bleibt aber drin, ne? Weil er sagt, ich kann ja in der Partei mehr bewirken, als ich so kann. Und diese Fähigkeit, sich aufzuregen. Ja. Ne, noch mit 90. Der Gerhard Baum geht morgens aus dem Haus, hat kein Abo, ne, seine Frau achtet da auch drauf, dass er die Zeitung nicht abonniert. Er geht immer bis von seiner Wohnung bis hier zum Klubischplatz zur Zeitungsfrau, kauft da die Zeitung, die er lesen will und geht dann wieder nach Hause und dann regt er sich auf. Er liest die Zeitung und regt sich auf. Und das hält den so jung. Ja. Und das ist gut. Behalt die Aufregung bis ins hohe Alter. Das kann ich ja nur empfehlen. Das hält unglaublich jung. Ja, und es ist doch schön, wenn du dich aufregst. Nur so passiert ja was.
Aber wie schaffe ich das? Aber ich finde, von dir geht immer so eine Grundzufriedenheit aus. Wobei, Zufriedenheit habe ich eigentlich auch. Aber ich habe bei dir das Gefühl, dass dich das nicht so wurmt, die Dinge, über die du dich aufregst.
Ja. Also
vielleicht wirkt das auch nur so, aber ich...
Ja, das stimmt schon. Also ich...
Du nimmst halt nicht so persönlich quasi.
Nein, persönlich nehme ich es überhaupt nicht. Ja. Nee. Man kriegt ja viele Hassmails oder sowas, das darf man als nicht persönlich nehmen. Das ist ja...
Das war jetzt einfach, auch, als du jetzt bei Maischberger warst und so,
Weil da Mails kommen, oder? Glaube ich dir. Wie viele Leute einem doch den Tod wünschen und so. Das ist, Wahnsinn. Aber ist doch egal, ich lebe ja noch. Ist, nein, also das sehe ich auch wirklich gelassen. Nee, also das ist ja immer die Frage, ne, wo kann ich Einfluss nehmen?
Ja.
Ne, wenn ich merke, ich kann auf eine Sache nicht beeinflussen, ne, wie das Wetter oder so, da kann ich jetzt nichts dran machen. Es regnet, es halt, was soll ich mich darüber aufregen? Das ist jetzt so. Ja. Wenn es aber irgendwas ist, wo ich denke, durch eine persönliche Einflussnahme oder Handlung oder Aussage kann ich vielleicht ein bisschen was bewegen, dann sollte man es auch machen. Ne? Und da das zu unterscheiden, darum geht es eigentlich. Ne, wo kann ich mich einsetzen? Wo könnte ich meine Fähigkeiten und meine Talente nutzen, um neue Denkanstöße zu geben, so in die Richtung. Mhm. Das überlege ich mir ganz nüchtern. Und wenn ich was finde, dann mache ich das und dann macht das auch zufrieden. Das ist immer, dass man nicht ohnmächtig wird. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese Ohnmacht, die macht einen unglücklich. Mhm. Sobald man irgendwas machen kann, zum Beispiel so ein Balkonkraftwerk, habe ich gedacht, das will ich jetzt haben. Ja. Da hast du jetzt ein bisschen was gemacht. Ne? Komm, ist jetzt zwar nur 600 Watt, mehr ist nicht erlaubt, aber haben sie jetzt erhöht auf 800 Watt. Aha, ohne Anmeldung kannst du einfach, ohne Genehmigung. So. Ja. Also musst du es nicht genehmigen, melden solltest du es schon, aber musst es nicht genehmigen lassen. Jeder kann sich so ein Balkonkraftwerk machen und wenn der Vermieter Ärger macht, ja, dann muss man eben mit ihm aus.
Also sollte man 800 Watt,
das soll man persönlich wieder abbauen. Ja. Nein, aber wenigstens ein bisschen was. Oder kalt duschen oder irgendwas. Das macht mir auch Spaß. Also sowas ist, wo ich denke, wenn Kleinigkeiten schon mal machen kann, da ist die Ohnmacht schon ein bisschen kleiner.
Ja, verstehe.
Mhm. Kalt duschen ist super. Also habe ich angefangen, als ich hörte, soll mal Energie sparen, habe ich gedacht, das kannst du ja eigentlich mal probieren. Ne? War mir erst auch zu kalt, 2 Wochen lang, aber mittlerweile freue ich mich morgens da richtig drauf. Das ist, pang, ist man hellwach. Ja. Ne? Ja. Also, super, ich will das gar nicht mehr anders. Ne? Und man spart nicht nur Energie, man spart auch Wasser.
Ja. Und du brauchst keinen Kaffee mehr. Spaß auf Kaffee.
Genau.
Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, so, das spare ich mir noch die ganze Zeit auf, da warte ich, bis ich da den zündenden Funken habe und die zündende Idee, dass ich da noch mein Programm drüber mache oder irgend sowas oder ein Projekt meinetwegen, wo du sagst, das ist etwas, was ich noch unbedingt machen will, was ich irgendwie so am Zettel habe.
Im Moment sind alle Projekte, die ich im Kopf habe, in Arbeit. Also das Elektromotorrad bauen,
das ist ja schön. Ja.
Das wollte ich mal machen und da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür machen, dass man Leute dazu animiert. Zum Beispiel gibt es in Berlin, wo du gerade von Berlin sprichst, eine Gruppe von jungen Leuten von der TU Berlin, die haben einen Umbausatz für Simson, Schwalbe und Simson Mopeds konstruiert. Ja. Das fand ich ganz toll. Ja. Junge Leute haben sich überlegt, wie kriegen wir die ganzen Simsons, das sind ja unglaublich viele aus der DDR noch, diese Mopeds, die 60 fahren dürfen, diese Mokiks. Ne? Ja. Und nicht 45, wie die Westmokiks. Ja. Die haben die 60er zulassen, behalten die auch mit einem Elektromotor. Und man kann an einem Nachmittag das Ding umbauen, kannst du den Zweitakt da rausnehmen, in dieselbe Öffnung passt der Elektromotor rein, die Batterie ist in der Sitzbank,
Dann
steckst du ran, zack, die Sitzbank kannst du mit nach oben nehmen, in die Wohnung, kannst du da wieder aufladen, nächsten Morgen hast du 50 Kilometer Reichweite, reicht ja für die meisten. Und du hast dann deine Schwalbe und dein Simson Mokik auf E umgebaut. Ja. Jeder kann das machen. Und das finde ich toll. Solche Initiativen, wo ich denke, das ist wirklich, die haben schon ein paar hundert Vorbestellungen und Anzahlungen, das läuft. Ja. Also da haben die Leute Spaß dran. Und so, denke ich, kann jeder irgendwie was machen, auch wer technisch interessiert ist in die Richtung und wer gesellschaftlich interessiert ist in eine andere Richtung. Wohnungsbaupolitik finde ich total spannend. Wie kriegt man für jeden eine bezahlbare Wohnung hin? Tiny Houses und all diese kleinen, tollen Effekte, die es gibt. Ich habe ja früher im Bauwagen gelebt. Ich denke, das muss man auch mal ein bisschen legalisieren, dass Menschen auch sowas machen dürfen und vielleicht für Obdachlose, die gar keine Wohnung wollen. Viele können gar nicht in richtigen Steinhäusern mehr wohnen, weil die dann Platzangst kriegen oder so. Aber so kleine Projekte auf dem Campingplatz, ein paar Bauwagen oder irgendwie sowas, das würden die machen. Also so muss man ein bisschen nachdenken, was kann man für die einzelnen Menschen machen.
Gibt es eigentlich noch den Bauwagenplatz hier in Köln? Der war doch da hinten immer an der Gladbacher Straße oder so.
Ja, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Da war ich lange nicht mehr.
Okay.
Aber es ist ja immer Subkultur. Du musst eben ab und zu mal umziehen.
Ja. Jürgen, ich fand das ein super Gespräch. Ich fand das sehr inspirierend.
Danke,
das hat viel Spaß gemacht.
Große Freude.
Ja, auch. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und das mal wieder vertiefen können. Gerne, wenn dein Musikprogramm raus ist, damit
Über Musik
kann ich ja auch stundenlang reden. Deswegen fände ich super, wenn wir wieder zusammenkommen. Ja. Für heute erstmal vielen, vielen Dank für diese Hoffnung, die du uns eingemacht hast.
Ich danke dir, Nils. Vielen Dank.
Super. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Wokeberg Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Wokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Wokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Nils Bokeberg.